Guten Morgen. Es ist so hammergut, dass wir in der Gegenwart Gottes stehen dürfen. Und es ist gut, wenn wir lernen anzubeten und Gott die Ehre zu geben. Ja, wir alle können es noch kaum fassen, dass Lucia nicht mehr unter uns ist. Hätte ich nie gedacht, als ich anfangs Woche bei ihr an ihrem Bett stand. Aber jeder Todesfall, mit dem wir konfrontiert werden, erinnert uns daran, dass auch wir nicht für immer hier bleiben. In dieser Zeit, in diesem Leben, in dieser Welt. Ich sage noch Gott sei Dank. Wir werden alle einmal auswandern und abtreten müssen. Vielleicht viel schneller, als uns das dann bewusst sein könnte. Gott hat es so eingerichtet, dass wir mit unserem menschlichen Verstand nur ansatzweise erahnen können, wie es in der Herrlichkeit zu und her geht, in die uns Lucia nun vorausgegangen ist. Ich sage mal so viel. Könnte unser Spatzenhirn die Dimension der ewig währenden Herrlichkeit erfassen? Ewig während! Würden wir augenblicklich jede Motivation verlieren, hier bleiben zu müssen, oder? Wir checken es einfach nicht. Unser Spatzenhirn ist zu klein. Es ist schon wirklich interessant, dass Lucia das letzte Mal aufgewacht ist im Spital, hat sie Robe mit strahlendem Gesicht erzählt. Ich habe den Himmel gesehen, ich bin im Himmel gewesen, jetzt kann ich sterben. Wow! Und die Bibel sagt uns tatsächlich, dass wir nur Pilger und Fremdlinge sind auf dieser Welt. So quasi auf der Durchreise. Auf der Durchreise. Auf dem Weg in die ewige Herrlichkeit, in das ewige Zuhause, in der Gegenwart Gottes. Die Bibel sagt uns in 2. Korinther 5,1, wir wissen ja, wenn das irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Der Tod von Lucia konfrontiert uns mit der Größe von Gott, mit der Dimension von Gott, mit der Ewigkeit, die wir eben mit unserem Spatzenhirn nicht annähernd erfassen können. Ja, wie sollten wir die Dimension der Ewigkeit begreifen, wenn wir schon nicht mal das begreifen, was wir um uns haben, was uns die Wissenschaftler schon erforscht haben und sagen? Wenn du zum Beispiel die Distanz von der Erde zur Sonne zurücklegen würdest, bräuchtest du 3567 Jahre. Vielleicht auch noch ein paar passende Schuhe dazu. Vielleicht würde es auch ein bisschen warm werden am Schluss, aber das kann man noch nachvollziehen, oder? Aber in dem Weltall gibt es ganz andere Dimensionen. Da redet man von Lichtjahren. Und wenn du ein Lichtjahr mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit eines Fußgängers begehen würdest, dann bräuchtest du 225 Millionen Jahre. Immer noch verstanden, ohne Pause. Wow. Aber wir reden noch vom Universum, das wir mit den Fernrohren und so sehen können. Und da beschränken wir uns mal auf die Milchstraße, da wir ja dazugehören. Die Milchstraße, für die sich da ein bisschen eingelesen haben, ist im Verhältnis zum Universum verhältnismäßig klein. Da gibt's ganz andere Dimensionen. Aber wenn du dich entscheiden würdest, den Umfang der Milchstraße abzulaufen, dann bräuchtest du 314.000 Lichtjahre. Das heißt 314.000 mal 225 Millionen Jahre. Ist ziemlich lang. Ich möchte dir aber sagen, auch wenn du diesen Marsch getan hättest oder tun würdest, dann hättest du erst einen klitzekleinen Anfang der Ewigkeit erlebt. Verstehen wir das? Wir müssen eingestehen, dass wir Gottes Größe, sein Verstand, aber auch sein Handeln mit unserem Spatzenhirn niemals vollständig verstehen können. Niemals. Es ist nicht gemacht für das. Unsere Kapazität ist überlastet. Und die Schöpfung ist ja nur so ein kleiner Abglanz vom Schöpfer selber. Der Tod konfrontiert uns aber nicht nur mit der Ewigkeit, sondern der Tod von Lucia konfrontiert uns auch mit der berechtigten Frage, wieso Gott unsere Gebete für Heilung nicht erhört hat. Und hört, das bestätigt die Tatsache, dass Gott sich in seiner Größe und Souveränität vorbehalten hat, manchmal anders zu handeln, als wir das erwarten könnten von seinen Verheißungen, die wir in seinem Wort finden. Und so gibt es auf der Welt Dinge, die wir nicht verstehen können. Ich denke da zum Beispiel an diesen Heilungsevangelisten, der in einem fortgeschrittenen Stadium mit Polyarthritis im Rollstuhl saß. Polyarthritis ist diese fürchterliche Krankheit, die Hände und die Gliedmaßen so verkrümmen. Und so saß dieser Evangelist, verkrüppelt im Rollstuhl, hat das Evangelium gepredigt und mit seinen Händen die Menschen berührte und es sind scharenweise Wunder geschehen, Menschen geheilt worden. Sag mir mal, wo die Logik bleibt. Oder ich denke da an Fred Squire. Das war der Gründer der Bibelschule IBTI in England, die Tina und ich besucht hatte. Ein Mann, der eine ganz besondere, ausgeprägte Gabe der Krankenheilung hatte. Besonders für Blinde und Taube. Das war seine besondere Zuordnung. Und hey, der hat evangelisiert eine Woche und bei all diesen Heilungen, die geschehen sind, mussten sofort neue Gemeinden gegründet werden. Und die weltlichen Zeitungen waren voller von diesen Heilungszeugnissen. Und wieso Fred dann relativ in kurzer Zeit an Krebs gestorben ist, kann ich dir auch nicht erklären. Auf jeden Fall hat er nicht so wenig Glauben. Aber es gibt Dinge, die können wir nicht erklären. Und ich sage euch, wahrscheinlich, wenn auch wir mal eingetaucht sind, dann wie Lucia in diese Dimension der Ewigkeit, dann werden uns wahrscheinlich einige solcher Fragen plötzlich sonnenklar sein. Und hört, was ganz wichtig ist, bis es so weit ist, ruhe ich absolut entspannt und gelöst in der Gegenwart, in der Gewissheit, dass mein himmlischer Papa mit seinem perfekten, ewigen Überblick schon weiß, wieso er manchmal in seiner Souveränität anders handelt, als eben mein Spatzenhirn das nachvollziehen kann. Und ich möchte folgenden Satz einfach sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Jesus hat uns nicht den Auftrag gegeben, alles zu verstehen und einordnen zu können. Aber er hat uns den Auftrag gegeben, unseren Glauben durch die Verheißungen aus Gottes Wort zu nähren, die frohe Botschaft zu verkünden und dabei auch für Kranke zu beten. Und du wirst nicht einmal von Jesus gefragt werden, wieso hast du nicht alles verstanden? Aber er wird uns fragen, hast du mein Wort gehört? Hast du die gute Botschaft verkündet? Hast du meinen Willen getan auf Erden? Und so ist es mir im Hinblick auf die Heilungs- und Gebetstage aufs Herz gekommen, heute auch noch das Thema vorbereitend einfach anzuschauen, Gottesbild und göttliche Heilung. Ob wir nun in diesen Tagen für Menschen beten oder ihnen begegnen oder Menschen begleiten, es ist much entscheidend, dass wir verstehen, wie Gott über Heilung denkt. Gott hat uns in seinem Wort der Bibel klar dargelegt, wie er als Schöpfer Himmels und der Erde Krankheit sieht und was er unternommen hat, dass wir Menschen Heilung an Seele, Leib und Geist empfangen können. Und Jesus, der große Menschenfreund, hat die Vision für einen jeglichen Menschen, hat den Wunsch für einen jeglichen Menschen auf diesem Planet dargelegt, Johannes 10, 10, der Dieb, also der Teufel, kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Aber ich, sagt Jesus, bin gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Übersehen wir da nicht, dass Jesus nicht nur von überschwänglichen Leben spricht. Er sagt, es gibt einen Menschenfeind, es gibt einen Dieb, der Teufel. Und er hat ein ganz klar definiertes Ziel, den Menschen zu bestehlen, zu töten, den Menschen fix und fertig zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ein bisschen die Nachrichten anschaust, in die Welt hineinschaust. Das ist ihm doch ganz gut gelungen, oder? Er hat es auch geschafft, den Menschen glaubhaft zu machen, dass Gott ein strenger, ein strafender, ein böser Gott ist. Es tut mir leid, aber die Kirche hat ihm dabei mit seinen Lehren und Praktiken manchmal ganz wunderbar gedient. Das ist zynisch gesagt, aber eine bittere Wahrheit. Und als Folge davon wird Gott oft die Schuld in die Schuhe geschoben für Dinge, die er gar nicht getan hat, für die er nichts dafür kann. Dafür wird er der Ehre beraubt, die ihm eigentlich zustehen würde, als Schöpfer und liebender Vater. Ich gebe euch ein Beispiel. Da kriegt ein Auto die Kurve nicht. Es überschlägt sich. Es endet frontal in einem Baum. Doch wie ein Wunder steigen alle fünf Insassen aus. Sie umarmen sich mit zitternden Knien und sagen, wow, haben wir jetzt wieder mal Glück gehabt, oder? Nehmen wir dasselbe Auto, derselbe Baum, dieselbe Situation und alle Menschen im Auto kommen um. Und ich kann euch sagen, so viele Menschen, die davon hören, sagen, wieso hat Gott das bloß zugelassen? In den USA werden Naturkatastrophen in der Versicherungssprache, wisst ihr, wie man denen sagt? Eine Naturkatastrophe in der Versicherungssprache der USA heißt an act of God, ein Akt Gottes. Ich kann dir sagen, Gott zettelt keine Kriege an. Gott hat kein Gefallen am Tod des Ungerechten. Die Wahrheit ist, dass wir in Gottes Augen einen unglaublichen Wert haben, jeder einzelne Mensch. Er ist ein liebender Vater, unser Gott. Und sein Wille ist zum Wohle von allen Menschen ausgerichtet. Aber wir können nur von dieser Hilfe und von diesen Hilfspaketen Gottes profitieren, wenn wir auch auf seine Hilfspakete, auf seine Hilfsangebote persönlich eingehen und sie persönlich für uns in Anspruch nehmen. Ich möchte ganz klar definieren, dass die Bibel uns unmissverständlich deutlich klar macht, dass Krankheiten, Viren nicht in der Küche Gottes zusammengerührt werden, ganz bestimmt. Psychische, körperliche Krankheiten, Krebs, Neurodermitis, MS und so weiter, aber auch der Tod waren anfänglich Fremdwörter im Paradies, ganz eindeutig. Sie sind vielmehr direkte Folge der Sünde, ein Werk des Teufels, das gegen das Wesen und den Plan, den Gott für den Menschen hat, gerichtet ist. Aber Gott sei Dank, sagt uns Gottes Wort in 1. Johannes 3,8, dazu ist der Sohn Gottes Jesus erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist eine geniale Botschaft. Und Jesus ist in erster Linie stellvertretend für uns Menschen am Kreuz gestorben, damit unsere Sünde, die uns für alle Ewigkeit von Gott trennt, vergeben werden kann. Dass wir das ganz klar machen. All diejenigen, die Jesus als ihren persönlichen Erlöser annehmen, erleben, wie ihre Sünde, die wie eine Trennwand zwischen ihnen und Gott steht, wegfällt und sie in eine freudige, lebendige Freundschaftsbeziehung mit dem Schöpfer dieser Welt eintreten können. Sie werden wieder angeschlossen an die Quelle des Lebens und erleben, wie ihr Leben verändert wird, eine belebende neue Dimension bekommt. Was ich damit sagen wollte, ist das. Die allererste Dringlichkeit, ich habe es euch extra abgeschrieben, im Leben eines Menschen ist, dass er seine Verlorenheit durch die Sünde erkennt, dass er Jesus als Erlöser annimmt und somit dem ewigen Verderben entrinnt, das ihn in der Hölle erwarten würde. Verstehen wir das? Das ist ganz, ganz wichtig. Die allererste Dringlichkeit im Leben eines Menschen ist also nicht Heilung, sondern dass er ewige Versöhnung mit Gott findet und wieder angeschlossen wird an den Lebensstrom des Schöpfers. Haben wir das verstanden? Das ist ganz wichtig. Dann ist es auch Gottes Plan für uns, dass wir Heilung erleben, weil Heilung in dem Bund des Neuen Testamentes unmissverständlich mit inbegriffen ist. Und ich weiß aus der Praxis, und das kehrt mir mein Magen, dass nicht wenige Christen ein Gottesbild haben, dass sie tatsächlich glauben, dass Gott ihnen Krankheit sendet, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Und ich sage euch, dieser Glaube ist so hochrangig verwerflich, weil Jesus durch sein ganzes Leben aufgezeigt hat, dass Gott ein herzensguter Vater ist und dass wir als menschliche Väter im Gegensatz zu ihm als böse erscheinen. So gut ist dieser Gott. Wir haben einige Väter hier. Ich glaube und möchte behaupten, dass wir hier in diesem Raum keinen Vater finden, der seinem Kind willentlich und gerne eine Krankheit auferlegen möchte, damit er ihm damit eine ganz gehörige Lektion erteilen kann. Oder täusche ich mich? Auch wenn du Gottes Wege nicht immer verstehen kannst, diszipliniert er dich ganz bestimmt nicht, indem er dir Krankheiten oder Unfälle schickt. Impossible! Und übrigens, solltest du wirklich glauben, dass Gott dir Krankheiten auferlegt, um dir eine Lektion zu erteilen, dann bitte pass auf, dass du ja nie Medikamente schluckst oder zum Arzt gehst. Sonst würdest du nämlich gegen Gottes Willen arbeiten, wenn du durch diese Dinge Heilung suchst. Versteht ihr? Und ich möchte dir einfach zusammenfassend Folgendes sagen. Es ist ganz, ganz schwierig, dass in dir Glauben für Heilung wachsen kann, wenn du der Überzeugung bist, dass dein himmlischer Vater dir Krankheiten schickt. That's not possible. Und wenn wir das Leben von Jesus studieren, das uns so wunderbar aufzeigt, wie der himmlische Vater ist, dann erkennen wir zweifellos auch die Liebe und die Absicht, die er zu allen Menschen hat. Was hat Jesus getan, als er einer kranken Person begegnet ist? Wir lesen so viele Male, wie zum Beispiel in Lukas 6, 19, jeder versuchte ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Und hast du je gelesen, wie Jesus auf eine gesunde Person zugegangen ist und ihr gesagt hat, ich möchte dir eine saftige Lektion von Demut und Geduld verpassen, empfange deshalb eine Portion Lepra. Was ist geschehen, wenn Jesus seine Not gesehen hat? Nehmen wir zum Beispiel die Situation mit dieser riesigen, hungernden Menge, diesem Knaben mit 5 Brötlein und 2 Fischen. Hat Jesus den Lunch dieses Jungen vielleicht vor den Augen der hungrigen Menschenmenge genüsslich verzehrt und ihnen gesagt, hört hiermit, erteile ich euch eine Lektion des Verzichtens und der Armut. Nee, Jesus hat das vermehrt. Er hat tausende Menschen satt gemacht. Es gab noch Körbe von Essensresten übrig. Das ist der Stil von Jesus. Er möchte Menschen segnen, überreichig beschenken, so dass du noch anderen austeilen kannst. Das ist der Stil von Jesus. Haben wir das verstanden? Das ist fundamental. Und als nächstes möchte ich auch klar nochmals verständlich machen, dass jemand, der Jesus als persönlicher Erlöser angenommen hat, keinerlei Bedingungen des Alten Testamentes, des Alten Bundes oder irgendwelche andere Leistungen mehr erfüllen muss, um geheilt zu werden. Heilung war tatsächlich bereits ein klarer Bestandteil des Alten Bundes, den Gott mit seinem Volk durch Mose geschlossen hatte, um ihnen zu helfen. Und ich präsentiere euch 2. Mose 15, 26 und habe da bewusst ein bisschen nummeriert. Und dort steht, wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst, erstens, und zweitens tust, was in seinen Augen recht ist. Und drittens seinen Geboten gehorchst. Und viertens alle seine Ordnungen hältst. Dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin Jehova Rapha, der Herr, der dich heilt. Ganz eine interessante Bibelstelle. Es kann sein, dass Gott mal seinen Feinden etwas schickt, aber sicher nicht seinen Kindern. Und wir sehen hier, dass Gott seinem Volk sagen wollte, hey, mein Volk, ich bin der ewig seiende Gott, der wiederherstellt, der gesund machen will, der wieder, heißt vom Grundtext her, in den Normalzustand bringen will. Aber bitte bemerkt, dass der Mosaische Bund hier 4 krasse Bedingungen und Leistungsforderungen gestellt hatte, die der Mensch erfüllen musste, damit die Segensverheißungen des Alten Bundes für ihn wirksam wurden. Und deswegen lesen wir im Alten Testament auch nicht überschwänglich viel von Heilungen, auf jeden Fall nicht im großen Stil. Wozu war denn der Alte Bund, das Alte Testament da? Gott hat seinem Volk im AT durch Mose das Gesetz gegeben. Was war das Herzstück vom Gesetz? Es waren diese 10 Gebote, die man als Zusammenfassung des Gesetzes verstehen kann. Und das Gesetz war nicht schlecht, sagt uns die Bibel, denn es wurde ja von unserem guten Gott gegeben. Aber die Bibel zeigt uns unmissverständlich, dass kein Mensch mit der Natur Adams fähig ist, das ganze Gesetz zu halten. und deswegen unmöglich aus sich selbst heraus Gerechtigkeit und ewiges Leben erarbeiten kann. Und einfach gesagt hat Gott dem Menschen das Gesetz gegeben, um uns die Diagnose zu stellen, die Römer 3,23 uns macht, dass wir allesamt Sünder sind. Aber eben im Moment, wo wir durch das Gesetz erkennen, dass ich vor Gott schuldig bin, zeigt uns das Evangelium die Lösung für unsere Sünde, die uns von Gott trennt. Nämlich, dass Jesus stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Und indem Jesus den Preis für unsere Strafe durch seinen Tod bezahlt hat, können all unsere Sünden vergeben werden. Nicht nur zugedeckt werden. Und alles, was wir tun und leisten müssen, dass das ganz persönlich für uns rechtkräftig wird, ist, dass wir an Jesus glauben, dass wir unsere Sünde eingestehen und dass wir um Vergebung unserer Schuld bitten. Paulus hat das theologisch so gefasst in Epheser 2,8, denn aus Gnade, aus unverdientem Wohlwollen könnte man sagen, seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wie genial ist denn diese Botschaft? Und noch einmal, alle Religionen der Welt zeigen dem Menschen auf, was der Mensch leisten und krampfen muss, um irgendwie bei Gott Punkte zu sammeln, um Wohlgefallen von Gott zu bekommen. Und im krassen Gegensatz dazu zeigt uns das Evangelium, was Gott für den Menschen getan hat und noch weiter tun will. Ist das nicht gewaltig? Und das müssen wir verstehen in diesem Bund, in dem wir stehen. Und es gibt einige Christen, die denken, ja, dass Gott sie nur dann heilen kann oder gebrauchen kann, wenn sie eine bestimmte Leistung erbringen, wenn ihr Verhalten ein bestimmtes Niveau erreicht hat. Aber das Neue Testament zeigt uns was ganz anderes auf. Denken wir mal an das Gleichnis von diesem verlorenen Sohn. Wie ist dieser Vater diesem abtrünnigen Sohn begegnet? Hat sich der Vater dem verlorenen Sohn vielleicht deswegen angenommen, ihn wiederhergestellt, weil er eine belohnenswerte Leistung vollbracht hat oder sich super benommen hatte? Nein, aber er hat ihn wieder ein unbeschwertes Leben, ein gesegneter Sohn sein ermöglicht, weil der verlorene Sohn sich am Schluss vor ihm gebeugt hat und seine Schuld und Abhängigkeit bewusst geworden ist. Die Wende in seinem völlig kaputten Leben kam zustande, weil der Sohn diese Gnade, dieses unverdiente Wohlwollen des Vaters für sich ganz persönlich in Anspruch genommen hatte und zurück in seine liebenden Arme gelaufen ist. Und hör, Gott hält nicht Ausschau nach perfekten Menschen. Gott hat nie Ausschau nach deiner Leistung. Aber er sucht Menschen, die seine Gnade, sein unverdientes Wohlwollen für sich immer wieder neu in Anspruch nehmen. Wie genial ist diese Botschaft? Gott sucht nicht Perfektion, aber Menschen, die ihn ehren mit einem Glauben an einen gnädigen und an einen liebenden Gott. Und zementieren wir diese Definition. Aus der Gnade, aus der unverdienten Gunst zu leben, bedeutet nicht, dass wir Werke leisten, sondern dass wir uns einzig und alleine auf die Verdienste stellen von Jesus Christus. Und dass wir zweitens aus der Kraft und den Ressourcen, aus dem Kapital, aus dem Vorrat leben, die er uns in seiner Gnade jeden Tag neu darreichen möchte. Immer dann, wenn wir ein Problem haben. Immer dann, wenn wir anstehen. Und deswegen, genauso wie du dir deine Erlösung nicht verdienen kannst, bekommst du auch Heilung nur aus Gnade und niemals aufgrund von gesetzlicher Leistung, von Anstrengung. Du kannst die Heilung nicht verdienen. Und der Segen, den Gott für dich bereit hat, kann dann blockiert werden, wenn du die Meinung hast, ja, schaffe ich alleine. Ich kann mir so irgendwie verdienen. Und viele Gläubige leben in einem Geist der Niederlage, weil sie sich abmühen und versuchen, durch Leistung oder Gesetzesgehorsam Segen zu empfangen. Wir müssen aber verstehen, dass Jesus durch sein Gnadenwerk am Kreuz schon alles vollbracht hat. Und wir müssen es nur noch im Glauben abholen. Leichter kann es uns Gott nicht mehr machen. Zusammenfassend ist die Gnade die Grundlage für das übernatürliche Eingreifen Gottes in und durch unser Leben. Wir haben das letzte Mal das bereits gesehen, dass deswegen die Sprache im Neuen Bund, im Neuen Testament ganz anders tönt. Jesus hat dem blinden Bartimäus nicht gesagt, was er für seine Heilung leisten muss. Er hat ihm vielmehr gesagt, was willst du, dass ich für dich tue? Jesus hat ganz konkret gefragt und mit Absicht. Was willst du, dass ich für dich tue? Er hat das gesagt einerseits, dass wir sehen, er will geben, er will tun, er will heilen. Andererseits auch, wie wichtig das Bitten ist, um empfangen zu können. Die Gnade setzt voraus, dass ich mich abhängig von Jesus mache, dass ich kapituliere vor ihm. Gnade und das Gebet, respektive das Bitten, müssen Hand in Hand laufen. Und das zeigt sich durch das ganze Testament, die ganze Bibel. Je mehr wir verstehen, dass Gott für uns gerne gute Dinge in unserem Leben freisetzen möchte, desto mehr wächst in uns die Bereitschaft, ihn darum zu bitten. Wie ein Kind sein Papa bittet, darf ich noch mal so eine feine, süße Dattel haben? Aber, und der Vater sagt, nimm noch zwei. Genau. Lesen wir Zacharia 12,10. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens. Das ist ganz massiv. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Wer aus der Gnade lebt, der richtet seinen Blick auf Gott. Und wer aber getrieben ist, das Gesetz zu erfüllen, der schaut auf sich selbst, schaut auf seine eigenen Ressourcen, auf seine eigenen Fähigkeiten, versucht mit seiner eigenen Leistung bei Gott zu punkten. Aber Jesus hat durch sein Sterben am Kreuz bereits alles erfüllt und geleistet, damit du die vollumfängliche Gunst Gottes und seinen vollen Segen empfangen kannst. Jesus hat einfach dargestellt gesagt oder am Kreuz deine Punktkarte, die dir Gunst bei Gott bringt, bereits ganz vollgemacht, als er ausrief, es ist vollbracht, du kannst nichts mehr dazu tun, deine Karte ist voll, deine Gunst bei Gott ist besiegelt worden am Kreuz durch Jesus. Halleluja. Und die einzige Bedingung, die du erfüllen musst, um Heilung zu empfangen, ist wie Bartimäus kindlich zu glauben. Bartimäus hatte ganz offensichtlich Glauben, dass Jesus ihn heilen konnte. Deswegen hat er auch geschrien wie am Spieß. Jesus, wenn schon mal da bist, geh nicht an mir vorbei. Ich möchte gesund werden. Verstehen wir? Glaube und Gnade, die arbeiten immer zusammen. Jesus sagte einmal zwei Blinden, euch geschehe nach eurem Glauben. Und diesem interessanten italienischen Hauptmann hat er gesagt, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und wie wächst unser Glaube? Unser Glaube wächst dann, wenn wir uns mit den Verheißungen aus Gottes Wort beschäftigen. Wir möchten diese Woche in den Lebensgruppen uns ein bisschen mit diesen Verheißungen noch auseinandersetzen und unseren Glauben einfach schärfen. Und so ist die Gnade also auch die Grundlage für das übernatürliche Eingreifen Gottes in und durch unser Leben. Und diese Gnade ist Gottes Geschenk an dich heute Morgen und an jedem Tag deines Lebens. Und sie funktioniert gerade auch dann, wenn du Gott nichts zu bieten hast. Und wenn du dich fühlst, als wärst du ausgesetzt in der Wüste. Wir nehmen wieder das geniale Wort Gottes. In Jeremia 31 steht, so spricht der Herr. Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden. Wo? In der Wüste. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Ein wahnsinniger Satz, oder? Was hat es in der Wüste? Hä? Bisschen Sand und so, aber mit dem kannst du auch nicht leben. Und höre gerade, wenn du anstehst, wenn alle deine Ressourcen aufgebraucht sind, wenn du ausgepowert bist, wenn du versagt hast, gerade dann bist du eingeladen, an Gottes Quelle zu trinken. Und ich finde das so genial. Und eine meiner Lieblingsbibelstellen, Hebräer 4,16. Darum lasst uns hinzutreten. Wie? Mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Wieso? Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Hoffentlich merken wir, dass wir Hilfe nötig haben, oder? Und wir dürfen kommen mit Zuversicht. Es ist ein Thron der Gnade. Ist fantastisch. Gnade, göttliche Heilung, Hilfe ist für die bestimmt, die eingestehen, dass sie nichts verdienen von Gott. Wenn du heute wie Bartimäus im Glauben zu Jesus kommst und vor ihm kapitulierst, dann fragt er dich, was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun, meine Tochter? Was kann ich für dich tun, meine Tochter? Er sagt nicht, leiste mir dieses, jenes oder das. Er sagt, was kann ich für dich tun? Oh, wir sind so verprägt. Verstehen wir das? Das macht dir immer Schuldgefühle, weil du es nicht erfüllen kannst. Aber die Gnade gibt dir das wunderbare Gefühl, geliebt zu sein. Jesus steht vor dir und fragt dich, Sohn, Tochter, was darf ich für dich tun? Und er fragt uns jeden Tag, was darf ich für dich tun? Und mit diesen Heil- und Heilungsabenden wollen wir verkünden. Hört ihr Leute vom Wallis? Gottes Gnade will euch beschenken. Mit Heilung, mit Erlösung, mit Hoffnung, mit einer ewigen Zukunft. Und Gott hat diesen Tage einberufen. Wir werden die nicht canceln, sondern wir werden die feiern. Es gibt noch etwa 1000 Einladungszettel. Wenn ihr als Hauszelle sagt, wir möchten unser Quartier segnen, bitte bedient euch, ohne einfach zurückhaltend zu sein. Es hat viele. Möchten wir das einfach bekannt machen, vielleicht in unseren Status stellen oder so. Und beten wir doch auch wie die Witwe im Gleichnis mit dem ungerechten Richter, dass Gott im Wallis in diesen Tagen etwas freisetzt. Und ist das nicht wunderbar, gerade zu wissen, es geht überhaupt nicht um uns. Es geht nicht um unsere Heiligkeit, um unsere Perfektion, um unseren Glauben und weiß nicht was. Es geht darum, dass wir diese Gnadenbotschaft bekannt machen. Gott will dich segnen, weil er alles gegeben hat am Kreuz für dich. Ist das nicht gewaltig? Herr, wir möchten dir danken für diese Tage, die auf uns zukommen. Und möchten dir danken, dass wir sie feiern können, auch wenn wir manchmal gewisse Dinge nicht verstehen, wie bei Gozia oder so. Aber wir möchten dir danken, Herr, für deine Persönlichkeit, Wir möchten dir danken für deinen wunderbaren Charakter. Wir möchten dir danken, dass du ein herzensguter Vater bist zu uns, der nur das Beste möchte für uns. Und danke, Herr, dass wir vor dir kapitulieren können und dass wir zu dir kommen können und empfangen können, dass wir gerufen sind, aus deinen Ressourcen, aus deiner Quelle zu leben, Tag für Tag vor deinen Gnadenthron zu kommen, gerade dann, wenn wir versagen, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir anstehen. Oh, wir danken dir für diese sensationell unschlagbare Botschaft deines Evangeliums, Herr. Wir beten, Herr, dass du diese Tage auch vorbereitest. Wir beten, Herr, dass du uns Gnade schenkst, Menschen einzuladen. Wir beten einfach, dass du uns brauchst und einfach zum Segen setzt, Herr. Danke, Herr, für diese Zeit, die wir noch haben. Und Herr, dass du etwas Wunderbares tun wirst, Herr. Wir danken dir für deinen Geist, der ausgegossen ist auf der ganzen Welt, Herr. Wir danken dir für die Zeichen und Wunder, die geschehen. Wir danken dir für das Wachwerden deines Volkes. Wir danken dir für das Ausführen deiner Verheißungen an so vielen Orten, Herr. Du hast das Wallis nicht vergessen, Herr. Wir sind da und wir stehen da. Wir sagen, verherrliche dich, Herr. Lass dein lebendiges Wasser fließen, gerade auch in dieses Tal. Darf ich euch bitten, wir möchten noch ein Lied singen. Das haben wir dann abschließen. Und wow, nehmen wir diese Gedanken mit und loben wir unseren Gott dafür, dass er es so gut mit uns meint. Haben wir nicht einen genialen Gott? Wow. Amen.